Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt das Interview mit dem Sack. Der doch etwas andere Interview-Podcast. Denn neben Gast und Gastgeber ist immer mit dabei ein Sack voller Gesprächsthemen. Los geht's!
Moin, ich bin Martin Klostermann und hier kommt Folge 0012, Folge 12 vom Interview mit dem Sack. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort, dazu gleich mehr. Das Interview mit dem Sack ist der Podcast mit dem Improfaktor, denn hier mischt sich Andrea ein, die Stimme aus dem Off.
Es ist wieder Zeit für den Sack.
Wenn Andrea das macht, dann greifen mein Gast und ich in diesen Sack hier, ziehen da eine Karte jeweils raus, dreimal machen wir das insgesamt, mit einem zufälligen Thema drauf und darüber müssen wir dann sprechen, ob wir wollen und ob uns das gefällt oder nicht. Das ist die Herausforderung. So, schönen guten Tag, Gast.
Schönen guten Tag, Martin, hi.
Wir sind im Café Sack. In Berlin Baumschulenweg. Ich habe neulich davon erfahren und habe gedacht, da müssen wir hin. Ist jetzt nicht versponsert oder sonst was, das Interview mit dem Sack aus dem Café Sack in Berlin Baumschulenweg. Das ist ein Stadtteil. Warst du schon mal hier?
Ja, ein Freund von mir wohnt hier, von daher kannte ich die Strecke.
Ich habe es in 13 Jahren nicht geschafft. Café Sack, dein Eindruck?
Gibt es wohl schon länger, den Möbeln nachzuurteilen, und ich hatte das Gefühl, dass du hier unbedingt irgendwann mal hin wolltest und jetzt ist der Zeitpunkt dazu gekommen, aber du sagtest, du hast es auch gerade erst entdeckt.
Ich habe es gerade erst entdeckt und dann dich spontan gefragt.
Ja, dann kann man ja nicht Nein sagen, aber Café Sack, ich bin gespannt, ob Frau Sack auch noch vorbeikommt.
Die arbeitet vorne, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob sie mit ins Interview will. Wir werden, haben aber schon verabredet, dass wir auf jeden Fall ein paar Fotos bei Facebook posten werden.
Großartig.
Alles klar, dann hören wir doch mal, wer du bist.
Unser Gast, Thorsten Johann Knecht in Zahlen. Er ist 2,05 Meter groß, er hat Schuhgröße 52 und wiegt 105 Kilogramm. Johann Knecht ist aufgewachsen in Ostwestfalen. Er hat Sport studiert in Köln, arbeitet heute als Journalist in Berlin und er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Die Welt von oben. Und darin geht es um seine abenteuerliche Weltreise. Eben mit einer Länge von 2,05 Meter, Schuhgröße 52 und einer hyperaktiven Bärbel an seiner Seite.
Die Bärbel. Wir sprechen nachher noch mal ein bisschen länger über euch. Das ist ja deine Frau. Wie geht's dir?
Richtig, genau. Gut, sie hat sich mittlerweile dann doch auch von der Reise erholt. Ist alles gut. Was sie von der Reise übrigens mitgenommen hat, ist, dass sie bislang immer noch nicht auf einem Fahrrad saß. Es gibt da ein kleines Kapitel, wie wir mit dem Fahrrad in die Wüste gefahren sind und sie ein bisschen geflucht hat, um es mal beschönigt darzustellen. Und seitdem saß sie tatsächlich nie wieder auf einem Fahrrad. Ansonsten ist alles gut. Wir reden heute immer noch sehr gerne über die Reise, die
auch miteinander.
Fotos, über unsere Anwälte halt. Ne? Das ist, nein, natürlich miteinander. Nein,
alles klar.
Klar, es ist.
Ja, wir gehen nachher nochmal drauf ein, weil es ganz spannend ist. Das beschreibst du ja auch in deinem Buch, was so eine Weltreise mit einer Beziehung machen kann. Kurz zur Reise an und für sich. Kannst du uns einen kurzen Abriss mal geben? Wo ging es lang?
Ja, klar war, dass wir im September starten wollten, um den Winter hier zu umkurven. Also mussten wir der Sonne entgegenfliegen. Das heißt, wir haben in Südamerika angefangen, im Norden von Südamerika, Kolumbien, dann runter bis nach Feuerland in Argentinien, haben da die Westküste Volley genommen quasi. 3 Monate lang, also ein Großteil der Reise. Dann ging es rüber nach Neuseeland. Den Flug habe ich etwas unterschätzt, wusste nicht, dass man von Santiago bis nach Auckland 13 Stunden unterwegs ist mit der Zeitverschiebung und wir haben den ganzen Tag verloren unterwegs. Ja. Das war schon spannend. Und von Neuseeland ging es über Australien nach Fidschi. Fidschi ist allerdings tatsächlich einfach nur ein Urlaub während der Reise gewesen.
Der auch bitter nötig war.
Mann. Absolut, natürlich. Ja. Meine, so eine Reise, wie anstrengend ist das bitte? Und da waren wir 10 Tage und haben wirklich die Füße hochgelegt am Strand und sind dann danach nach Hongkong, das ist genau Gegenteil von Fidschi quasi, und dann über Indonesien mit Bali und Jakarta und dann wieder zurück nach Deutschland.
Also 7 Monate.
Jawohl.
Konnten wir ein bisschen was hören?
Unbedingt. Hey Mann, für dich ist die Insel ja noch kleiner als für uns, pustete einer mit Blume im Haar heraus und klopft mir auf die Schulter. Alle lachen. Aus Höflichkeit auch Bärbel und ich. Ach Quatsch, kleiner Scherz. Schön, dass ihr hier seid. Habt ihr Lust auf einen Cocktail aufs Haus? Weil es so viel geregnet hat und weil wir euch deswegen nicht so herzlich begrüßen konnten. Ein Cocktail aufs Haus? Weil es geregnet hat? Gibt es die Bar auch in Berlin? Wäre ganz schön unhöflich von uns, den jetzt abzulehnen. Klar, her damit. Leicht angeschwipst kommt das richtige Fidschi-Feeling sicherlich schneller auf. Bärbel steht auf Cocktails, das ist ihr Getränk. Und weil wir gerade in so geselliger Runde zusammenstehen, frage ich, wo sind denn die ganzen anderen Gäste oder kommen heute noch welche an? Nee, ihr seid alle, ist ja gerade Regenzeit, da sind wir nicht komplett ausgebucht, verrät mir der Typ hinter der Bar, während er unsere Getränke dekoriert. Ich zähle mal schnell durch, 9. Wir sind 9 Gäste. Ist ja dann fast eine Privatinsel hier für dich. Für uns. Das spendierte Schirmchengetränk hebt die Laune. Und weil wir schon so nett hier zusammen rumstehen, schmeißen wir alle gleich noch einen Cocktail hinterher. Ortszeit 11.30 Uhr. Bula! Leicht einsitzen, schmieden Bärbel und ich die Pläne für den heutigen Tag. Aktivitätsangebote gibt's ja wie Sand am Meer. Budumtsch. In den Pool hüpfen, um die Insel laufen, lesen, auf einer Liege liegen, aufs Meer gucken, ausruhen. In der Reihenfolge wollen wir das auch abhaken, sehr nach meinem Geschmack. Noch während wir alle an unserem zweiten Cocktail arbeiten, fängt das Personal an, den Tisch zu dekorieren und den Grill anzuschmeißen. Großartig. Logischerweise sind alle Mahlzeiten hier inklusive. Wo soll man auch sonst was zu beißen herbekommen? Beim Mittagessen sitzen wir alle also angenehm aus der Kurve geschüsselt am Tisch und freuen uns, dass wir auf dieser winzigen Insel sind. Immer an unserer Seite ein bunter Cocktail. Jedes Mal, wenn ich zu Bärbel rüberschaue, hat er eine andere Farbe.
Das war auf Fidschi jetzt, ne?
Richtig, ja.
Genau. Jemals wieder hingekommen seitdem?
Fidschi ist ja jetzt nicht direkt ums Eck und deswegen nein, leider nicht. Ist aber tatsächlich auch nicht mehr das Ziel. Also wir dachten uns, wenn wir einmal in der Ecke sind, da Neuseeland, Australien und so, dann müssen wir wenigstens einmal in die Südsee, weil von hier aus ist die einfach nicht zu erreichen. Da ist man ja 24 bis 36 Stunden Anreise allein schon unterwegs. Nee, das geht nicht. Da haben wir jetzt ein Häkchen hinter, das ist von der Budgetlist runter, von der Budgetlist ist es auch von runter.
Mit einem großen Posten war das
da. Allerdings, ja. Von der Bucketlist ist es runter, von daher brauche ich jetzt nicht nochmal in die Südsee. Ich habe sie gesehen, fand sie geil und.
Ja, und hast dich mit Cocktails
über Wasser gehalten.
Genau, ja. Und tauchen warst du da auch, glaube ich.
Oha,
ich versuche das gerade abzurufen, ja. Du musst tauchen.
Richtig,
ja. Was für dich eine gewisse Überwindung dargestellt hat.
Absolut, ja. Da ich mit der Weiße Hai groß geworden bin, hat man mir eine Angst vor Haien gelehrt und deswegen war Tauchen nie etwas für mich. Ich habe mich auch nie weit hinaus beim Schwimmen im Meer gewagt, weil sobald ich nicht mehr sehe, was unter mir ist, sind das ja immer riesige Fische in meinem Kopf. Also habe ich mich nie getraut zu tauchen und da hat dann die ganze Crew der Hotelanlage, da hat dann mich an die Hand genommen und gesagt, komm, kleiner Mann, wir bringen dich mal unter Wasser, das ist alles gar nicht so schlimm. Es hat ein paar Tage gedauert, aber dann habe ich es tatsächlich gemacht und ich muss sagen, warum habe ich es nicht früher gemacht? Ist schon echt ein Erlebnis.
Ja. Hast du es seitdem wieder gemacht?
Nein, tatsächlich nicht. Doch, auf der Reise habe ich es noch ein zweites Mal gemacht, auf Bali. Aber dann danach bin ich nicht wieder dazu gekommen, weil es ja auch ein sehr recht aufwendiges Hobby ist und auch sehr, sehr teuer, wie ich mir habe sagen lassen. Aber die zwei Taucherlebnisse, die waren schon wirklich gigantisch, ja.
Sich zu überwinden ist ein Reiseding, ne?
Absolut, ja, genau.
Inwiefern hat dich diese Weltreise verändert? Oder andere Frage nochmal vorweggeschoben, war das die erste dieser Dimension oder warst du vorher schon mal, keine Ahnung, ähnlich lange unterwegs?
Nee, ähnlich lange nicht. Ich war mal 3 Monate in den USA, aber das ist ja keine allzu große Herausforderung, so in den Westen zu fliegen und dann da 3 Monate zu verbringen. Es waren nämlich 6 Wochen New York, 6 Wochen Kalifornien. Das ist ja, da passiert ja nichts. Das ist ja alles entspannt und sicher und nett. 7 Monate so durch die Welt zu reisen, ist dann schon eine andere Hausnummer. Und wie auch der berühmte Schriftsteller,
das Zitat am Schluss,
Graham Greene gesagt hat,
schaut er jetzt in seinem eigenen Buch
jetzt
nach.
Jetzt petzt doch nicht alles. Niemand kommt von einer Reise so zurück, wie er weggefahren ist, das unterschreibe ich komplett. Und das ist meiner Meinung nach, gilt das auch für einen Wochenendtrip. Also egal, wie man die Comfortzone oder die Couch zu Hause verlässt, man kommt immer ein bisschen anders wieder und bei einer 7-monatigen Weltreise natürlich deutlich anders. Also ich musste mich mit Spinnen auseinandersetzen, mit Sprachen, die ich nicht verstehe, mit anderen Kulturen und anderen Menschen. Das ist,
damit, dass deine Frau Sachen unternehmen wollte und du nicht.
Und mit meiner Frau musste ich mich intensiv auseinandersetzen. Ja, das kommt auch noch dazu. Auf einer Reise lernt man sich immer noch mal anders kennen als in der Alltagssituation zu Hause. Von daher kam ich komplett anders wieder, als ich losgefahren bin. Ja.
Können wir das an einem Punkt vielleicht noch irgendwo festmachen, abgesehen vom Tauchen? Irgendwas, dass Freunde, Familie gesagt haben, wow, früher warst du cool. Nein, also eine, keine Ahnung, manchmal stellt man ja auch zum Beispiel seine Ernährung um. Man nimmt, ja, also man nimmt sowas mit und sagt, nee, keine Ahnung, ich esse jetzt nur Fisch oder kein Fleisch mehr.
Ja, tatsächlich Ernährung, nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mir während der gesamten Zeit nicht einmal die Haare schneiden lassen. Das heißt, ich habe mir einen Bart wachsen lassen, ich habe die Haare lang wachsen lassen, 7 Monate. Okay, am Bart, glaube ich, waren wir ein-, zweimal dran, um es ein bisschen wenigstens zu stutzen, damit es nicht komplett mit anderen Haaren an der Brust oder so verwächst. Von daher waren da mal Friseur dran, aber sonst habe ich die Haare komplett wachsen lassen. Das heißt, als ich wiederkam, haben alle schon irgendwie gesagt, ja klar, so muss man auch von der Weltreise wiederkommen. Das war dann sehr klischeehaft, aber es gab noch andere Sachen.
Und das ist geblieben bis heute?
Das ist tatsächlich bis heute geblieben. Weil ich einfach auch zu faul bin, mich jeden Tag zu rasieren, ist einfach so ein längerer Bart total praktisch.
Und man trägt es jetzt auch in Berlin so.
Trägt man ja so, ne? Ja, genau.
Ja, du musst schon aufpassen, dass es jetzt nicht zu, dass die Leute sagen, hey, du Hipster oder keine Ahnung.
Das kommt dann leider gleich damit dazu, mit so einem Knubbel hinten, also wenn die Haare lang sind und so ein Man-Bun oder so und einen langen Bart, dann ist man gleich in der Schublade drin. Und jetzt habe ich zu Hause auch noch ein Rennrad in der Wohnung stehen, nur nicht im Hof, damit sie es mir da klauen, steht es in der Wohnung. Ja. Das heißt, Rennrad zu Hause, langen Bart und lange Haare, bist automatisch ein Hipster. Ja. Musste erstmal, als man mir das erste Mal gesagt hat, nachgucken, was es überhaupt genau heißt, ein Hipster zu sein. Da habe ich nichts mit zu tun.
Du warst schon vorher so.
Das ist mein tiefstes Inneres einfach und jetzt kommt es raus, genau. Ja. Es gab noch eine Sache, vor der Reise war mir ganz klar, dass ich ungern alleine reise.
Ja.
Ich bin so ein Typ, der gerne Momente und Sachen und Erlebnisse teilt mit anderen und die auch mit anderen gerne erlebt. Das hat sich so ein bisschen geändert. Das mache ich immer noch gerne. Das ist ja nicht schlimm, wenn man das macht.
Ja.
Aber da ich gezwungen war, die ersten 6 Wochen auf der Reise alleine mich fortzubewegen, ins kalte Wasser quasi geschmissen wurde, habe ich gelernt, damit umzugehen. Und es ist großartig.
Oder?
Mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, dass ich jedem raten würde, unbedingt mal eine Reise alleine zu machen, wer es noch nicht gemacht hat. Also es ist wirklich...
Ich habe viele Freunde, ich mache das ja auch sehr oft, die Angst haben.
Ja, genau. Ja. Warum? Wovor? Ich meine, ich kenne es, hatte ich ja auch. Ja, aber
vielleicht ist es dieser Schritt. Ich glaube, ich habe sehr früh damit angefangen, weil ich wollte nach Sylt mit 17 oder so, weil wir da ein paar Mädels kennengelernt hatten. Ich war im Ostern zuvor mit einem Kumpel da und der wollte im Sommer nicht mehr mitkommen. Daher hat gesagt, fahre ich alleine. Und von da an war der Bann gebrochen, so wie bei dir in Kolumbien warst,
wo
du
noch
ohne Bärbel unterwegs warst.
Ja, ne? Richtig, ja.
Es ist großartig. Warum ist es großartig? Weil man ist ja nicht alleine. Ne?
Das
ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Es gibt den Unterschied zwischen einsam und alleine. Und das ist ein großer Unterschied. Und auf so einer Reise ist man nie einsam, meiner Meinung nach. Nur wenn man es will.
Ja.
Dann, wenn man alleine in die Lüste
fährt. Das ist ja auch wieder schön, weil man hat es ja dann so gewählt.
Ne? Richtig, genau, genau. Also man kommt so schnell ins Gespräch mit anderen, mit Einheimischen, mit anderen Reisenden und schließt sich womöglich denen auch an und lernt Menschen, Freunde kennen. Das großartig.
Und das schießt dann wieder weiter, weil
XY,
den du beim Frühstück kennenlernst, sagst, ich war in dem Hostel oder ich mache heute die Tour, hast
du Bock mitzukommen. So ergibt eins das andere und so entstehen noch Anekdoten, ist großartig.
Okay, bitte zieht jetzt Thema 1 aus dem Sack.
Oh, da sind ein paar drin, ja genau. Das Thema Krankheit, das lässt sich ja vielleicht auch einflechten in die Weltreise.
Sicherlich.
Bärbel.
Das ist ein sehr positives Thema jetzt.
Wir können es ja auch positiv drehen, das liegt ja in uns. Ne? Also richtig. Das ist uns jetzt aufgetragen worden. Erstmal siehst du ganz gesund aus, wie du so vor mir sitzt.
Danke, so fühle ich mich auch, das kann ich nur zurückgeben.
Ja, vielen Dank, möge es so bleiben.
Schönen Bart hast du,
ja. Ja, du auch übrigens, alter Hipster. bist du eigentlich mit dem Rennrad hier?
Nein,
aber komm vom
das
Thema
hängt ja nur im Boden.
Bärbel wird seekrank und zwar schon bei der leichtesten Welle.
Das ist richtig. Seit Neuseeland dann nicht mehr, da wir da diesen Kekura-Cracker gefunden haben.
Eine
Pille aus der Apotheke, die schmeißt man ein und zack, wird man nicht mehr seekrank.
Habt ihr immer noch den Schrank voll damit?
Gerne hätten wir das. Jetzt war letztens ein Freund von uns in Neuseeland und natürlich sollte er das mitbringen. Natürlich hat er das vergessen. Aber die Sachen suchen wir tatsächlich noch irgendwo, versuchen wir hier irgendwo in Europa oder Deutschland zu bekommen. Das waren, glaube ich, die Zutaten dieses Kekura-Crackers, dieses Wundermittels, waren, glaube ich, 98% Koffein.
Ja.
Also das ist so eine Tablette, die beendet einfach jegliche Übelkeit, bevor sie überhaupt entsteht. Aber das war mit Bärbel auch tatsächlich richtig schlimm. Also die konnte keine Autofahrt über 10 Minuten überstehen, wenn es ein bisschen Stop and Go war.
Ja.
War ihr sofort schlecht. Ich musste immer eine Tüte dabei haben und so. Also das, da waren wir natürlich ein eingespieltes Team.
Aber sie hat sie trotzdem nicht aufgehalten, diese Reise zu machen
und diese ganzen Touren. Nein, überhaupt nicht. Sie wusste zwar, dass ihr das passiert, aber jegliche Bootsfahrten, die auch nur irgendwie ein bisschen Abenteuer versprechen, mussten wir natürlich machen.
Ja.
Ich habe sie dann immer versucht, so ein bisschen, ne, du weißt ja, was da, egal, machen wir unbedingt. Und dann kam der Kaikoura-Cracker in unser Leben und veränderte einiges. Ja,
ja. Seitdem damit war sie auf einmal wie ein alter Seebär. Quasi von der Konstitution aufgestellt.
Ja, doch, das war gut.
Hat sich auch mal von den Füßen gehauen oder liegt das Bärbels-Thema während der 7 Monate Weltreise?
Hauptsächlich tatsächlich Bärbels-Thema. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Sicherlich werde ich auch mal einen schlechten Tag gehabt haben.
Aber, Kater sicherlich, wie ich so das Buch in Erinnerung habe.
Das ist ja keine Krankheit.
Der Ostwestfale, der wird damit groß.
Richtig. Aber ich erinnere mich an ein wunderschön, angeblich wunderschönes Dorf in Patagonien. Bariloche heißt das.
Ja.
3 Nächte haben wir uns da einquartiert und 3 Nächte haben wir tatsächlich und 3 Tage lang nicht unsere Wohnung verlassen. Wohnung ist gut, unser Zimmer im Hostel, weil Bärbel krank war. Ich glaube, wir haben da bei der Pizza Ankunft abends, ja genau, haben wir uns All-You-Can-Eat-Pizza gegönnt.
Ja.
Und das war dann, das letzte Stück war schlecht. Und dann lag sie wirklich 3 Tage lang im Hotelzimmer, im Hostelzimmer und hat sich da nicht rausbewegt. Das heißt, von Bariloche haben wir nichts gesehen. Ich hatte dann natürlich, war dann auch bei ihr, war einmal kurz einkaufen, glaube ich, habe ihr einen Tee gekocht und das war's dann. Was im Nachhinein aber auch ganz gut war, weil so 7 Monate jeden Tag durchpowern,
was und so
jeden
Tag Ding
was erleben ist, ne? müssen und wir haben ja nur diese 7 Monate jetzt, wenn wir schon mal hier sind, ist das Motto, dann müssen wir auch das und das machen. Nee, das klappt natürlich nicht 7 Monate lang.
Von daher sagt der Körper vielleicht auch von sich.
Ja.
Vielleicht war es gar nicht die Pizza, ne? Also das gibt's ja mit, oder dass der Körper sagt, ey, immer Pause jetzt.
Ja, in dem Fall glaube ich, war es die Pizza. Aber wenn es nicht die Pizza gewesen wäre, hätte irgendwann später der Körper sicherlich gesagt, so, Bärbel, jetzt machen wir
einen Punkt. Machen wir halt lang.
Das geht halt 7 Monate
nicht. Ist das Thema Krankheit so im Leben allgemein eins, mit dem du dich beschäftigst? Keine Ahnung, was dir Ängste bereitet im Alltag oder eins, was du cool wegwischst und denkst, passt?
Ich glaube, so ein bisschen beschäftigt sich da ja jeder irgendwie mit. Ich bin jetzt Klopf auf Holz, von den großen Krankheiten verschont geblieben bislang.
Ja.
Also ich hatte nie einen Gips, ich war nie im Krankenhaus. Aber natürlich beschäftigt man sich da so ein bisschen mit, man wird ja auch nicht jünger und guckt so ein bisschen in die Zukunft und denkt sich, was könnte denn da alles kommen? Was kommt da auf mich zu? Ich habe jetzt tatsächlich diese Woche mal geguckt, was für Vorsorgeuntersuchungen denn die liebe Krankenkasse
alles so. Jetzt bist du mittlerweile Anfang 40 oder 40 bist du, so weit die Ecke, ne?
Ja, genau 40.
Genau 40.
Das ist noch Ende 30, würde ich sagen. Ja,
er ist Ende 30,
ich bin dann so fest. Da habe ich jetzt mal danach geguckt, was die Krankenkasse denn ab 40 übernimmt. Stellt sich raus, nix.
Nee, er ist Mitte 40 oder was,
ne? Ich glaube, ab 50 was und irgendwas ab 35 und dann ab 45. Also 40 ist jetzt kein Datum, kein Alter, wo die Krankenkasse sagt oder Alarm schlägt. Von daher bin ich da auch wieder ein bisschen beruhigt.
Ja, ich habe so im Freundeskreis so 2 Gruppen. Die einen, die da hinterher sind und sagen, ich mache mal einen Check-up. Und die anderen, die sagen, ist überhaupt kein Thema. Also ich glaube, was du sagtest, jeder beschäftigt sich damit. Ich glaube, die auch. Nur die schieben es komplett weg.
Ja.
Ne, die haben Schiss davor, einfach mal ein Check-up zu machen, ein
Blutbild oder sowas. Das verstehe ich aber auch. Ich gehöre auch zu der Gruppe von Menschen, die glauben, dass wenn sie hören, dass sie eine Krankheit haben, dass es ab dann auch ausbricht. Wenn ich jetzt eine Krankheit habe und ich weiß nichts davon, dann bin ich der Meinung, ist das auch gut so.
Das Argument kam neulich. Also die Angst war, dann bin ich ja beim Arzt und dann sagt er mir, ich habe das und das und dann ist vorbei. Dann bin ich quasi tot. Da habe ich gedacht, ja, aber vielleicht ja auch nicht. Weil der dich dann rettet. Aber das zog nicht.
Ja.
Es war gleich so diese Verbindung, Diagnose, das war's.
Ich glaube, die Psyche spielt eine ganz große Rolle. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich von einer Krankheit weiß, die ich womöglich haben könnte, dass sie dann eher ausbricht, als wenn ich nicht davon weiß.
Ah, okay. Dass sich quasi der Gedanke manifestiert, sozusagen.
Dass ich den in meinen Körper einpflanze und der dann auf einmal zur Krankheit wird.
Danke. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Wäre doch gut, das Thema an dieser Stelle abzubrechen.
Wir haben das Positivste draus gemacht.
Ja, was wir machen können. Ich denke auch, das muss reichen, die paar Minuten, bevor wir jetzt zu viel über Krankheiten sprechen und die dann am Ende noch
eintreten.
Bekommen. Wir können ja mal über deine Größe sprechen. 2,5 Meter, fünf, damit wird ja hier beim Buch vom Goldmann Verlag auch geworben. Das ist der Dreh für das Buch. Ich meine so rausgelesen zu haben, einerseits habe ich dich da erlebt als jemand, der damit kokettiert und Spaß hat mit Sprechen und so. Teilweise war es aber dann, oder ist es sehr wahrscheinlich nervig im Alltag, wenn Leute ungefragt Kommentare haben, machen. Also die Frage wäre, ja, du und die Größe, ist es manchmal auch eine Bürde? Ich stelle es mir ja cool vor erstmal.
Also die Kommentare tagtäglich bleiben nicht aus, ja, richtig. Aber bei mir war es tatsächlich ein Prozess. In der Pubertät, also vor 15 Jahren, da war das alles noch...
da war das alles. Hast tatsächlich...
Hast du nicht mal 20-jähriges Abi-Treffen? War da nicht sowas?
Und direkt danach bin ich gleich in die Pubertät gekommen, ja, nach dem Abi.
Ach, guck mal.
Nee, da war das tatsächlich ein Problem. Da war ich, ich habe irgendwann mit 14 oder 16 oder so dann noch einen Schub gemacht bei der Körpergröße. Ich war immer einen Kopf größer als alle. Dann habe ich noch den Schub gemacht und das war nicht immer leicht für mich. Da hatte ich dann so ein paar Knackpunkte, musste ich dran knabbern. Habe mir dann aber irgendwann das gesunde Selbstbewusstsein antrainiert, dass ich gesagt habe, ich kann es halt nicht ändern. Und wenn die anderen Sprüche bringen oder da das ansprechen, oder es sind ja nicht immer negative Sprüche, es sind ja viele auch, die ankommen und sagen, ach, wie schön und so. Das habe ich mir dann immer rausgepickt und in meinen Kopf eingepflanzt und gesagt, das ist doch schön. Und auf dem Standpunkt bin ich jetzt heute auch. Ich finde es schön. Es kommen hin und wieder Leute auf mich zu und sagen, Mensch, du bist aber groß, kann ich nicht ein paar Zentimeter davon abbekommen, dass wir uns in der Mitte treffen und so. Und den muss ich leider alle enttäuschen. Ich möchte da jeden Zentimeter behalten. Nee, ich finde das gut so.
Also du kommst, denke ich mal, auf der Straße auch mal so ins Gespräch einfach, oder?
Ja, klar.
In der U-Bahn oder wie auch immer.
Ja, im Supermarkt, wenn die Dame fragt, ob ich immer den Joghurt aus der obersten Reihe geben darf oder so.
Ja. Und dann kannst du ja immer noch wählen. Nehme ich diesen Smalltalk jetzt gerade an oder...
Oder lasse ich die Dame verhungern.
Lasse ich die Dame da unten stehen.
Genau. Ja, klar. Das, ja.
Dirk Nowitzki ist 2,13 Meter, das heißt, auch einer wie du kann sich durchaus nochmal klein vorkommen.
Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal mit ihm ins Gespräch komme, denn einen der häufigsten Sprüche, die ich tatsächlich höre, ist, das habe ich aber selten, dass ich beim Reden nach oben gucken muss. Ja. Und dass dann von so Menschen 1,85, 1,87, boah, ich weiß nicht, in welchem Freundeskreis die dann kursieren, aber ich würde auch gerne den Spruch mal bringen. So, das ist aber selten, dass ich mal nach oben gucken muss, hahaha. Tatsächlich hatte ich einmal das Erlebnis, dass Dirk Nowitzki vor mir durch die Tür gegangen ist und ich hinter ihm zur Arbeit gegangen bin. Und das war schon angenehm. Ich fand es wirklich gut zu sehen, so ein Riese, wie er sich da durch die Tür quetscht. So und dann
7 Zentimeter Größe, 8, Entschuldigung.
Ja. Aber der hat ja dann auch noch, ich meine...
Der hat Statur.
Der auch, hat natürlich. Statur, ja. Ja, ich wurde nicht umsonst immer...
Du machst ja Sport überwiegend auf der Strandliege.
Ja, so Playstation.
Wobei du Sport studiert, ne?
Richtig, lang ist es her, ja.
Kurz nach der Pubertät. Also du beschreibst dich selbst als relativ, jetzt nicht so sportlich... Eher unaktiv, aber also, irgendwie kam es ja auch zu diesem Sportstudium.
Ja, oder? Richtig. Ja, damals habe ich mir gedacht, was ist der Weg des geringsten Widerstandes, was kann ich studieren, wo ich mich nicht für motivieren muss, und das war halt Sport.
Okay.
Und dann bin ich in die große Stadt gezogen, auf nach Köln. Das waren alles so Punkte, wo ich gedacht habe, ja, das spricht für das Sportstudium. Und ich sollte recht behalten. Also das war auch schon ein entspanntes Studium, würde ich sagen.
Ja, bist du eben nicht Trainer geworden, sondern Sportredakteur.
Genau, ja.
Oder heute Reiseredakteur.
Richtig, Reiseredakteur.
Bei travelbook.com, das ist zum Springer.
Travelbook.de, genau.
Travelbook.de,
ja,
richtig. Zum Springer Verlag. Aber zurück zur Größe, hattest du damals die Gelegenheit, mit Dirk Nowitzki auch zu schnacken?
Tatsächlich nicht, nee. Der war dann von so mehreren Bodyguards, die natürlich kleiner sind als er, dann da abgeschirmt und so. Und da wollte ich jetzt auch nicht vorpreschen und sagen, hör mal, Kleiner. Schön, dass ich mal mit jemandem sprechen kann, der größer ist als ich. Aber nee, das habe ich dann nicht getan. Aber es war schön zu sehen, wie groß der Mensch da war. Ja.
Ja. Eigentlich ist es ja schöner, wenn die Leute sagen, hör mal, du bist ja aber groß, und dann vielleicht noch sich was Kreatives überlegen, als wenn du immer hören würdest, boah, du bist aber klein. Das hättest du sehr wahrscheinlich länger gebraucht, um da eine psychische... einen psychischen Widerstand zu entwickeln.
Ich sage lieber zu groß als zu klein, aber das sehen andere wahrscheinlich auch anders. Ich meine, man muss sich mit der Situation, in der man ist, bestmöglich zurechtfinde, das habe ich getan.
Man kann ja nichts machen. Ne?
Eben, genau.
Das ist ja eben Thema des Buches. Nun hattest du keine Wahl mit deinen 205 Zentimetern. Mhm. Wolltest du auch diese Weltreise machen?
Ja, klar.
Und da bist du schon quasi im wahrsten Sinne des Wortes auch mal irgendwo angestoßen.
Ja.
Was sind so die Hauptprobleme, wenn du mit der Größe reist?
Das Hauptproblem ist, dass die Notausgangsplätze in den Flugzeugen so teuer sind. Also die normale Sitzreihe ist einfach ein No-Go für mich, das geht nicht. Wenn ich innerhalb von Deutschland mal fliege, so für eine Stunde, das ist okay, kann ich das aushalten. Aber alles, was über 2 oder 3 Stunden geht, da muss ich an den Notausgangsplatz, weil ansonsten kriege ich meine Knie nie wieder gerade. Das geht nicht und das kostet halt viel Geld. Das heißt, ja, das war mir vorher schon bewusst, dass ich da ein bisschen mehr ansparen muss für die Flüge und auch für andere Transportmittel, wenn ich da sage, ja, aber ich hätte halt gerne den Platz mit etwas mehr Beinfreiheit, das lassen die sich natürlich alle bezahlen, diese schönen Reiseunternehmen. Ja. Ist ja auch okay, ist auch mehr Komfort. Für mich ist es nicht unbedingt nur Komfort, für mich ist es überlebensnotwendig. Ich kann einfach nicht 13 Stunden im Flieger in einer normalen Sitzreihe sitzen. Das geht physikalisch einfach nicht.
Ja. Und dann hattet ihr auf im weiteren Reiseverlauf auch noch diverse, was weiß ich, Überlandbusse und solche Geschichten und da hat man nicht unbedingt die Wahl. Ne? Dann bist du auch mal tatsächlich da reingepresst über Stunden.
Richtig, ja.
Was macht das mit dir konkret? Also wo bemerkst du den Körper zuerst?
Also zuerst merke ich nicht mehr in den unteren Extremitäten, wenn dann das Blut da nicht mehr reinfließt. Nee, also es ist schon so, ich kann mich sehr gut an die beiden Reisen erinnern. Das war 12 Stunden in einem Bus und 12 Stunden in einem Speedboat. Wo einfach überhaupt kein Platz da war.
Das war in Südamerika.
Genau, das war beides, ne? In Südamerika. Das Speedboot war auf dem Amazonas. Und da habe ich einfach 2 Plätze immer gebraucht. Der Platz neben mir blieb immer frei. Den hatte ich nicht gebucht, aber da konnte sich halt auch niemand hinsetzen, weil da eben meine Beine hingen. Ich saß da wie so ein Fragezeichen. Ich habe mich auch 12 Stunden lang nicht aus diesem Sitz bewegt.
Ja.
Weil das Boot auch so flach war, dass ich mich, selbst wenn ich mich in den Gang hätte hinstellen wollen, dass es überhaupt nicht gegangen wäre.
Ja.
Ich hätte mich hinknien können, um mal meinen Oberkörper aufzurichten. Aber ich habe da 12 Stunden tatsächlich ausgehalten. Ich habe das große Glück, ich muss dann auch nicht auf Toilette. Also ich war noch nie im Flugzeug oder in der Bahn auf Klo.
Niemals.
Noch nie.
Es gibt immer ein erstes Mal. Vielleicht, wenn du älter wirst.
Vielleicht wollte ich so ab 40 dann, ne? Ja.
Demnächst.
Apropos, ich müsste mal gerade, können wir mal
gucken. Natürlich, geh doch einmal. Nimm das Mikro noch mit.
Nee, tatsächlich habe ich dann da das geschafft, einfach auszuhalten. Das bringt ja nichts. Ich habe keine Alternative. Ich komme aus dem Boot oder dem Bus nicht raus.
Ich gehe ja immer so von wegen, man soll doch mal sich bewegen, wegen Thrombosevermeidung und so.
Also in dem Boot ging das tatsächlich gar nicht. Da hätte ich auch nicht den Gang entlang gehen können, weil ich mich nicht hätte aufrichten können.
Ja.
In dem Bus, in dem ich saß. Auf allen Vieren, ja. Ja. Aber dann hätten sich, ja.
Ja.
Wäre auch ein schönes Bild gewesen wahrscheinlich. In dem Bus, überlege ich gerade, da wäre das schon möglich gewesen, wahrscheinlich. Aber da wir durch die Nacht gefahren sind, habe ich da auch versucht zu schlafen. Und was ich schon mal mache dann, ist, dass ich mich in den Gang lege.
Okay.
Ja, aber da habe ich dann irgendwann auch mit aufgehört in den letzten Jahren.
Wie gehst du da im Kopf dann mit um? Ist das ein bisschen schon ein paar Tage vorher vielleicht so ein bisschen grumpy, schlecht gelaunt? Oder hast du da auch eine Geduld, eine Art gefunden, mit umzugehen? Wie ist deine Taktik, das im Kopf abzuarbeiten?
Für mich ist da tatsächlich wichtig, dass ich weiß, dass ich einen Platz gebucht habe, wo mehr Beinfreiheit ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich tatsächlich den ganzen Tag oder bis zu dem Event habe ich dann immer wirklich, mache ich mir einen Kopf und denke mir, oh mein Gott, wie wird das wohl, was wird das für eine Reise, wie eng ist es tatsächlich und wie wird das Gefährt wohl aussehen. Ja, das nimmt so ein bisschen dann die Vorfreude, aber deswegen versuche ich von vornherein immer gleich die Notausgangsplätze bzw. die mit mehr Beinfreiheit zu buchen, was tatsächlich per E-Mail oder per Telefon nicht immer so gut klappt. Wenn ich allerdings persönlich vorstellig werde, dann macht das einen Unterschied. Dann
nachvollziehbar.
Ich kann am Telefon sagen, ich bin 2,5 Meter groß, haben Sie einen Platz für mich im Bus, der einigermaßen, ja natürlich, riesige Busse haben wir, oh, Sie können noch wen auf den Schoß nehmen, Mann. Wenn ich dann aber persönlich vorstellig werde, dann sind, kriegen wir hin.
Ja.
So, also wenn die das wirklich sehen, wie groß 2,5 Meter sind, dann bin ich auch zuversichtlicher, dass ich da einen guten Platz bekomme.
Bitte zieht jetzt Thema 2 aus dem Sack.
Vielleicht haben wir jetzt mal was Positives.
Zehennägel wäre schön.
Wir haben das Thema Angst. Also es bleibt positiv hier. Wir haben ja schon gesprochen über deine Angst vor Haien.
Ja.
Fand ich so ein bisschen absurd auch so.
Warum denn? Kann, die haben doch Scheiße und essen doch Menschen.
Ja, aber hatte ich wirklich der Film Der weiße Hai quasi mehr als 3 Jahrzehnte vom Schwimmen im Meer abgehalten? Das ging dann
ja
schon.
Ja, echt krass. Vom Schwimmen im Meer auch, ja, klar. Ich kann mich noch daran erinnern, vor x Jahren einmal ein Jetski mir ausgeliehen und bin auf hoher See dann vom Jetski runtergeflogen.
Ja.
Ich bin noch nie so schnell zurückgeschwommen. Also das
schneller war, als der andere Jetski neben dir wahrscheinlich.
Richtig, den habe ich noch überholt dabei. Also da war dann schon die Panik groß, ja.
Das ist ja krass. Und du kannst es wirklich verorten beim Film Der weiße Hai.
Also ich glaube, das war der Ursprung allen Übels. Aber ansonsten ist ja auch so die Berichterstattung, der Boulevard, wie auch immer, berichten ja auch nicht unbedingt immer positiv über Haiattacken. Es berichtet ja keiner über Kokosnussattacken, sondern alle immer über Haiattacken.
Die zahlreiche Menschen töten jährlich, tatsächlich.
Ja,
das ist müsste die Statistik jetzt
googeln? Im niedrigen zweistelligen Bereich. Das ist bei Kokosnüssen und Delfinen zum Beispiel anders. Delfine töten mehr Menschen im Jahr als Haie.
Das schreibst du in deinem Buch, ne?
Ja.
Da gibt es eine Untersuchung zu, oder wie war das?
Das weiß der Tauchlehrer auf Fidschi, der hat mir das gesagt.
Daher stimmt das ja auch. Also,
ach so, die Studie.
Ich muss jetzt, aber tatsächlich ist es so, dass viele Menschen durch Kokosnüsse sterben.
Ja, richtig.
Und wenn man sie mal hat fallen hören auf ein Blechdach,
versteht dann man das auch.
Versteht man das, warum?
Ja, richtig. Ja.
Angst ist etwas. Es ist ja was Gutes.
Es schützt uns ja.
Richtig. So.
Ja.
Es kann nur eben ja übersteuert sein, ne? Dass es in die falsche Richtung geht. Und was du beschreibst, ist, glaube ich, auch, das kennt ja jeder in dem einen oder anderen Bereich, dass sie quasi auf falschen Annahmen beruht.
Genau, ne? Richtig, ja.
Wozu beispielsweise eine Boulevardpresse beiträgt, wenn sie schreibt, Hai-Alarm am Müggelsee oder wenn auf Mallorca jeden Sommer mal wieder ein toter, kranker Hai oder was weiß ich, angespült wird und dann wird da eine riesen Nummer rausgemacht. Hey Mann, so ein Hai stirbt auch mal. Und ein Hai ist nicht gleich ein Hai. Ein Hai kann Meter lang sein und harmlos. Du bist selber in die Bärbel getaucht, richtig, mit Leopardenhaien, glaube ich. Ne?
Die hat dann wohl einen gesehen, der sich dann verdünnisiert hat, weil er eben
Schiss hatte.
Ja, richtig.
Genau. Also Hai ist nicht gleich Hai.
Nee, und
aber es ist ein Zerrbild im Kopf entstanden.
Genau, also immer wenn man Hai hört, dann ist es gleich ein fleischfressendes Monster.
Ja.
Klar sind das keine Vegetarier, aber die essen eben keine Menschen. Darauf sind die nicht aus.
Ja. Kannst du noch verorten, wenn wir dabei bleiben, wo das bei dir begann? Also ihr habt dann als Familie früher Urlaub am Meer gemacht und der kleine Thorsten wollte auch nicht in die Nordsee oder wo begann es?
Nee, da war, glaube ich, noch alles in Ordnung.
Jetzt kommt was zu essen.
Der gute Apfelkuchen.
Der gute Apfelkuchen. Vielen Dank. Und eine Apfelschorle.
Jawohl. Vielen Dank.
Danke.
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 Ich glaube, so das erste Mal bemerkt habe ich das richtig, als ich dann irgendwann mal auch alleine Urlaub gemacht habe und am Meer war und niemand auf mich aufgepasst hat. Da bin ich dann halt nicht weit rausgeschwommen.
Ja.
Und dann fragen natürlich auch, ja, warum denn nicht? Und ja, große Fische da unten und die knabbern einen doch dann an. Und, und so entsteht dann mehr oder minder die Angst. Bis man dann wirklich mal mit Fakten konfrontiert wird und auch wirklich auch mal im wahrsten Sinne des Wortes unter Wasser gedrückt wird beim Tauchen.
Von den Leuten auf Fidschi, die gesagt haben, Junge, wo sich das ganze Resort da quasi bearbeitet hat.
Ja, genau, richtig.
Ja, und gesagt hat, Junge, mehrere, jetzt geh mal da rein.
Und dann ist Bärbel auch noch vor mir tauchen gegangen und rastet komplett aus vor Freude, weil sie ein Hai gesehen hat.
Die war alleine auf dem Tauchgang erst, ne? Genau,
die mit ihrem Tauchleger, die waren da alleine unterwegs. Und die sehen dann ein Hai, ja. Und später auf der Reise habe ich dann irgendwie auch auf Bali mit dem Tauchlehrer da gequatscht und der meinte auch, oh Gott, es wäre so schön, wenn wir doch Haie sehen würden. Diese kleinen Riffdackel, die sind doch ganz putzig und alles. Das ist einfach die Art und Weise der Betrachtung. Wenn man das von der anderen Seite her sieht, dann sind Haie ganz putzige kleine. Klar, wenn die mal zubeißen, ist doof.
Oder wenn sie halt weiße Haie sind und 7 Meter lang. Ja,
aber
spannend wäre es, ich würde so gerne mal einen weißen Hai sehen.
Also, sehen würde ich ihn auch gerne. Aber selbst die würden ja erstmal nicht von sich aus angreifen.
Die brauchen einen Grund.
Die checken ja, dass an uns nichts dran ist. Da wird ja keiner satt von. Die brauchen halt irgendwelche.
Eine Robbe mit schöner Fettschicht
oder so. Fett, genau.
Ja, ja.
Ja, weil es ist, ja, wir sprachen ja schon eingangs drüber, ne? Es ist doch cool. Dafür ist so eine Reise dann eben gut, richtig, weil man sich oft seinen Ängsten stellen muss.
Genau.
Ne? Das, glaube ich, macht den Charakter ja einer Reise auch aus. Irgendwo mal gelesen über den Unterschied einer Reise und eines Urlaubs. Ich glaube, bei Dan Kieran Slow Travel, aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Naja, ein Urlaub ist am Strand.
Genau.
Und du weißt, was dich erwartet. Und eine Reise ist eben das nicht kalkulierbare.
Ja.
Das heißt, es ist ja ein bewusstes sich stellen mit den Ängsten. Sei es nun der Hype. Oder irgendwas anderes. Ne?
Genau. Ich bin auch der Meinung, dass wir die 10 Tage auf Fidschi, dass das ein Urlaub war und alles andere war eine Reise. Das heißt, während dieser Reise haben wir einen kurzen Urlaub gemacht, um wirklich einmal nur am Strand zu liegen, die Füße hochzulegen und ja, ein bisschen tauchen zu gehen. Hast du Angst vor Haien?
Nee.
Warum nicht?
Gar nicht. Ich habe in Australien gelebt, ja, mit Anfang 20, und da gab es beispielsweise das Erlebnis, dass wir waren auf Tasmanien, war ich mit einer Freundin und hatten da unser Zelt an einem einsamen Strand, bin dann abends nochmal ins Wasser gegangen, aus körperhygienetechnischen Gründen, einfach nochmal eine Runde schwimmen. Und
das hat die Haie angesagt.
Heute lese ich Reiseführer und so, ja, zum Glück nicht. Und damals war ich so, keine Ahnung, ich bin von eins ins andere gefahren. Und Mädel hat gesagt, lass uns da einfahren. Ich habe gesagt, ist okay, war ein bisschen so wie bei Bärbel und dir. Heute weiß ich schon, was mich hier erwartet. Naja, und am nächsten Morgen kam ich aus dem Zelt und läuft ein Typ am Strand lang mit so einer Angelrute, so armdick. Und wie man es dann so macht, so Smalltalk, ne? Hey, moin, was machst du denn hier? So eine dicke Angel. Und er so, ja, ich gehe Haie angeln. Und ich so, ah, Haie, wieso das denn? Und warum hier? Und er so, ja, hier wimmelt es ja nur so von Haien. Und ich so, ah, ach so. Ich war ja gestern hier noch schwimmen. Und ich hatte auch ein anderes Erlebnis, total naiv, vor Kangaroo Island. Das ist im Süden wunderschön. Und auch wieder ein einsamer Strand. Und wir waren da mit meinem Auto und das Mädel... Es war ein anderes in diesem Fall.
Aber die selber
lag oben und las ein Buch und ich habe gedacht, ey, ich nehme mal ein cooles Surfbrett und gehe mal hier. Ich wusste inzwischen, da gibt's Haie und ich gehe mal hier ein bisschen Surfen probieren.
Ja.
Und habe gedacht, ja, kann ja nichts passieren, ist ja nur hüfthoch. Weiße Haie gehen in Wasser, was natürlich hüfthoch ist, weil sie da Robben fangen können. Und das sind so Dinge, keine Ahnung. Habe ich Angst vor Haien? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, diese Erlebnisse haben mich erstmal abgeklärter gemacht,
ja,
weil ich selbst in Gewässern mit Haien schwimmen war, was in Australien jetzt auch durchaus normal ist. Und ich weiß auch, dass dich da nicht sofort ein Hai angreift.
Ja.
Und dann, glaube ich, bin ich auch ein Freund von Statistiken, dass ich einfach auch gerne mal mich damit beschäftige, was dahinter steckt.
Also hast du Angst vor Kokosnüssen, oder?
Ja, finde ich schon unangenehm. Guter Punkt.
Schmeckt
ja nicht. Und beim Tauchen habe ich auch mal einen Hai gesehen. Also mehrfach. Leopardenhaie auch. Wunderschön. Mit langsamen Bewegungen. Und da war nichts Bedrohliches dabei.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, ist meine Haiangst. Aber ich glaube, eine gewisse Vorsicht finde ich angebracht. Und sollte sich schon damit auseinandersetzen.
Ist auch ein schmaler Grad zwischen Respekt, Angst
und Panik. Also Idiotie auch.
Ja.
Das auch, fällt ja da auch mit rein. Wenn ich in Südafrika bin und da ist ein Gewässer Hai verseucht und da sind in der letzten Woche 2 Leute angegriffen worden, dann sollte ich mir das doch mal überlegen.
Ja.
Also Wissen hilft.
Ja. Gesunder Menschenverstand ist nicht schlimm.
Aber ich habe sicherlich vor allem vielen anderen Dingen. Klar, Kokosnüsse sind ein Thema.
Vielen Dank. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Lass uns über Bärbel sprechen.
Bärbel,
deine Frau. Die Reise war ein Test für eure Beziehung, kann man das so sagen?
Im Nachhinein ja. Im Vorfeld geht man natürlich nicht in eine Reise und sagt, so, mal gucken, ob es hält oder nicht. Ich glaube, so verabredet sich niemand, aber daraus... Zu so etwas wird eine Reise gerne automatisch mal.
Ja.
Gerade bei so einer Länge. Wenn man 7 Monate, okay, sie ist 6 Wochen später nachgekommen, wenn man 5,5 Monate, 24 Stunden am Tag aufeinander hockt, da lernt man sich schon ganz gut kennen, auch in gewissen Ausnahmesituationen. Und also entweder schweißt einen das enger zusammen oder es zerreißt einen.
Ja, ihr seid jetzt Eltern, insofern scheint es ja geklappt zu haben, richtig, mit dem Zusammenschmeißen.
Ja,
wenn wir das hier sagen dürfen, ich denke schon,
richtig,
oder?
Ja.
Bärbel bleibt anonym. Sie ist in dem Buch, sie ist quasi Protagonistin.
Mhm.
Da Das Buch geht nicht ohne Bärbel mit ihren 1,64 Meter.
Korrekt.
Sowas über den Daumen, also schon ein bisschen kleiner als du. Ja. Auf keinem Bild taucht sie auf, auch nicht auf deinem Instagram-Account.
Richtig, ja.
Ja, warum?
Meine Frau, mit der ich die Reise gemacht habe, hat gesagt, als ich anfing, das Buch zu schreiben, sie möchte bitte nicht in der Öffentlichkeit erscheinen.
Auch, weil sie wusste, wie du sie darstellen wirst?
Das war ein reiner Schutzreflex. Genau. Nee, sie möchte einfach nicht auf die roten Teppiche dieser Welt und in die großen Scheinwerfer
treten. Zu den Interviews mit den Säcken, die da immer wieder kommen.
Nee, sie wollte das einfach nicht. Das war ihr Wunsch.
Okay, und, muss man respektieren.
Genau, da kann ich auch schwer gegen argumentieren. Und in dem Buch wird auch tatsächlich nicht beschrieben, wer sie ist. Also ich durfte kein Possessivpronomen benutzen.
Ja, nicht Freundin, Frau etc.
Genau, nicht meine Frau.
Jetzt nicht, dürfen wir das sagen.
Ja, hier darf man das
Geheimnis
aus dem Sack lassen.
Mit dem Sackhörer, die das Buch jetzt lesen werden, werden diesen Wissensvorsprung
richtig haben. Richtig, das ist exklusiv hier. Genau, und deswegen habe ich dann Bärbel quasi für das Buch genommen. Alles, was in dem Buch passiert, ist so auch passiert mit meiner Frau.
Ja.
Das Buch heißt hier einfach nur Bärbel.
Und, also ein Schutz. Dieser Name wurde von der Redaktion geändert.
Sozusagen, genau. Ein kleines Sternchen dran. Und ich meine, alle Fotos, die im Buch sind, wo ich drauf bin, ist ja logisch, wer die gemacht hat.
Ja, Bärbel dann. Ne?
Richtig.
Genau. Von daher. Da gab es den Selfie-Stick noch nicht.
Doch.
Aber mit meinem langen Arm geht das auch schon.
Okay, haben wir das kurz geklärt, warum Bärbel quasi ein Geist bleibt. Aber wir wissen, sie ist real. Vielleicht, durch die Anonymisierung konntest du sie es vielleicht auch ein bisschen hier und da überspitzen, möglicherweise, weiß ich nicht. da lacht er. Entscheidend ist jetzt euer Grundkonflikt während dieser Reise war ja, du so, hey Mann, voll gechillt, Liege am Strand, Cocktailbar.
Richtig.
Und Bärbel, Vollgas.
Adrenalin, genau.
Tour machen, auf den Bergklettern noch mit, keine Ahnung, Einheimischen essen gehen. Alles, was geht, wollte
richtig,
sie rausholen.
Richtig.
Ja. Ich beschreib mal, wie sich das zuspitzte.
Ich bin tatsächlich mehr so Typ Comfortzone. Klar kann man gerne was erleben, aber das kann man ja alles kontrollieren und alles entspannt machen. Und sie ist da eher so der Typ, geil, kenne ich nicht, machen wir. Weiß nicht, wie es funktioniert, dann erst recht. Und deswegen zieht sie mich da mit, treibt mich da von einem Adrenalin-Abenteuer ins nächste. Und im Nachhinein, vielleicht kannst du es nachher rausschneiden, aber im Nachhinein hat sie halt immer recht. Es macht ja immer Bock dann. Es ist also ja
soll
auch
ich
immer
das jetzt okay. rausschneiden oder war das nur ein Spaß?
Das ist ja das Schlimme. So, ich glaube, ich selbst würde jetzt nie auf die Idee kommen und sagen, wir gehen jetzt Straußen reiten in Brandenburg, weil man es kann, genau, im Winter und das nackt. So, und sie hat da halt dann Bock drauf, macht das dann und im Nachhinein denke ich immer, Mensch, das ist ja ganz puschelig, so ein Strauß. Das ist ja gar nicht so schlimm alles, ist ja alles okay.
Also vieles hättest du nicht erlebt.
Ja, das stimmt schon. Ja,
nichtsdestotrotz war irgendwann so die Spannung, der Bogen überspannt, ne?
Wenn man so unterschiedlich ist, dann lernt man sich auf so einer Reise natürlich in, wie gesagt, solchen Extremsituationen immer besser kennen und dann hakt es natürlich auch irgendwann, dann knallt es womöglich auch mal. Aber wie meine Oma immer so schön gesagt hat, Gewitter reinigt die Luft und danach ist dann wieder der Himmel klar und blau und es war alles gut, nachdem wir uns da auf dem Boot so ein bisschen
in Neuseeland
ausgesprochen haben, möchte ich es mal
nennen. Ja.
Im tosenden Regen.
Wirklich im Regen, ne?
Ja.
Das war,
und sie feiert den Regen ab. Das ist, ich meine.
Danke. Das kann er heute noch nicht fassen. Also kurz zur Situation: Es ist ein Fjord in Neuseeland, der berühmt berüchtigt ist für Unmengen von Regen.
Für schlechtes Wetter, ja.
Und ihr musstet früh raus.
Ja.
Und Bärbel tanzte draußen auf dem Deck durch den Regen und.
War die einzige auch draußen.
Ne? Thorsten saß drin und dachte, was soll der Scheiß? Und dann hat es geknallt.
Richtig. Dann war das so ein bisschen der Auslöser, wo ich das gedacht habe, sag mal, sie da draußen im Regen, ich hier im Trockenen, das
passt
ist so ein bisschen symbolisch.
Ja.
So. Und dann haben wir da kurz drüber geredet und ja, mittlerweile stelle ich mich auch mal zu hier in den Regen.
Und sie räumt hier ein bisschen Ruhe ein.
Ja. Genau.
Und das ist geblieben so, ja. Dieses Ereignis ist tatsächlich hat was, also dieser Tag hat etwas in eurer Beziehung verändert, entnehme ich dem.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, man kommt nie von einer Reise wieder, wie man losgegangen ist.
Ja, das ist ein Zitat-Moment von...
Jetzt schmeißt aber die Zitate hier.
Kleiner Moment. Graham Greene.
Boah, Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Schön nachgeschlagen. Tolles Buch auch.
Jetzt verratest du mich.
Ja, tatsächlich war das, ist das so ein Moment, wo wir sagen, ach guck mal, das hat uns gut getan. Daraus haben wir gelernt, auf den anderen zu hören, auf den anderen eingehen. Ja, wir sind ja jetzt dann auch schon, musste wieder schneiden, ne? 10 Jahre verheiratet, glaube ich. Ja, richtig, 10 Jahre verheiratet, also, und sowas.
Ich muss nochmal, ich bin verunsichert. Muss ich denn schneiden?
Du kannst das Nachdenken davor bitte einmal rausschneiden. Wir sind natürlich 10 Jahre verheiratet. Und,
das ist eigentlich ganz sympathisch, die Stelle. So, ich würde sie gerne so drin lassen.
Und sowas hilft dann natürlich dann dabei, noch länger verheiratet zu bleiben.
Ihr habt jetzt ihr habt auch quasi ein neues Reisefamilienprojekt, ein Campervan.
Ja, tatsächlich. Das war, wir waren so angefixt von der Art und Weise, wie wir in Neuseeland gereist sind. Wir hatten 6 Wochen dort einen Campervan und sind damit auf beiden Inseln einfach umhergefahren. Wir fanden es so großartig. Wir haben überraschenderweise sehr gut geschlafen da in dem Vanchen. Die Liegefläche war groß genug und es war entspannt. Und da dachten wir, das ist eine tolle Art zu reisen, dass man einfach die Freiheit hat zu sagen, boah, hier ist geil, hier bleiben wir länger.
Ja.
Oder hier ist scheiße, hier fahren wir weiter. Oder hier regnet es, also bleiben wir, weil es mir so gut gefällt. Und diese Freiheit, dachten wir uns, wollen wir dann auch hier in Deutschland haben. Zumal wir jetzt eine Weltreise gemacht haben. Aber ich meine, ich wohne jetzt seit 8 Jahren in Berlin. Ich war noch nicht einmal in Polen.
Ja, das was ist eine 80 Stunden, je nachdem, wie man fährt.
Ne? 80 Kilometer von der Haustür, ich war noch nie da. Ist auch, ja. Das heißt, wir wollen jetzt mal mit einem Campervan, mit einem Wohnmobil, das wir uns zugelegt haben, die Naherholungsgebiete vor der Haustür erstmal ein bisschen erkunden. Ja, einmal schön.
Aber auch da bist du ja in 24 Stunden oder so. Das ist ja, selbst ne, wenn du jetzt die Nacht mal durchfährst,
genau,
und dich richtig abwechselst, ja, ist ja kein Thema.
Ja, und es ist einfach toll. Da, also wir haben jetzt tatsächlich im Sommer eine Tour nach Ungarn gemacht mit dem Wagen mal zu gucken.
Der ist neu jetzt auch relativ, oder?
Den haben wir uns neu zugelegt. Der Wagen ist aspach uralt, aber der ist dann halt umgebaut worden.
Aber jetzt seit ein paar Monaten erst.
Genau, wir haben den jetzt erst, den zweiten Sommer jetzt erst.
Ja.
Und dann wollten wir mal gucken, ob der Nachwuchs und der Van, ob die sich vertragen.
Und
deswegen haben wir so eine kleine Tour gemacht und es funktioniert wunderbar. Das finden wir beide sehr entspannt.
Wie alt ist der Nachwuchs?
6 Monate.
Okay.
Ja, also der meldet noch nicht so viel an, aber...
Ja. Hallo, ich hätte gerne einen Cocktail.
Ja, das kommt dann spätestens 2 Jahren erst.
Egal, nach welchem Elternteil er kommt.
Genau, dann haben wir die Tour mal nach Ungarn und zurück gemacht, um mal zu gucken. Und für so eine Strecke von, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 1000 Kilometer bis zum Balaton, also bis zum See da in Ungarn, da haben wir 4 Nächte oder so zwischendurch eingeworfen, weil wir einfach gedacht haben, komm, hier bleiben wir.
Schön.
Schön, ja. Übernachten war es ganz entspannt. Und das Reisen gefällt uns eigentlich sehr gut, die Freiheit zu haben.
Und jetzt bitte Thema 3 aus dem Sack.
Nummer 3. Kommt, Gast. Greife hinein. Jetzt mal was Positives, bitte.
Ja, jetzt kommt Trauer. Pass auf.
Trauer ist schon weg.
Prügel.
Oh, Prügel ist auch schön. Ja. Wann bist du so in die... Bis wann warst du normal groß gemessen am...
Was hat das jetzt mit Prügel zu tun?
Ja, Moment, da kommen wir gleich zu. Bis wann warst du normal groß, was den Größendurchschnitt anging?
Bei der Geburt war ich 52 Zentimeter.
Da war Prügeln noch kein Thema, glaube ich, hoffe ich.
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, so meine Mutter sagte, dass ich immer einen Kopf größer war.
Ja.
Ab wann jetzt immer gilt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es schon, hat schon früh angefangen. Ja.
Das heißt, du warst sicher auf dem Schulhof in Reda-Wiedenbrück. Oder warst du gerade deshalb ein Ziel?
Nee, tatsächlich nicht. Bin bis jetzt tatsächlich... Klopf auf Holz, toi toi toi, noch nicht Opfer einer Prügelattacke geworden.
Ja.
Weder zu Schulzeiten noch bei der Pubertät, also so zwischen 19 und 26 und jetzt auf den Reisen oder so auch gar nicht.
Ja.
Ich glaube natürlich, dass so ein bisschen was da mit der Körpergröße auch zu tun hat.
Ja.
Wir sind tatsächlich einmal.
Würdest du dich schon mal gerne prügeln?
Durch Rio de Janeiro gegangen, abends im Dunkeln. Wir mussten was essen, mussten auf die Straße und gut, dann wechselt man auch schon mal die Straßenseite, wenn da so eine Jungsgruppe oder so steht. Ich meine, man ist da ja auch dann vorsichtig, deswegen. Aber womöglich, kleinere Leute werden dann womöglich schneller ausgenommen. Ich weiß es nicht. ich bin mal eine Zeit lang boxen gegangen,
ja.
Einfach weil ich gedacht habe, ich muss mal irgendwo draufhauen.
Ja.
Und ja, das habe ich jetzt aber auch sein lassen.
Wieder zurück auf die Couch.
Richtig, ist viel schöner da.
Aber also in zur Schulzeit hast du nicht auch mal Bock gehabt, dich zu prügeln? Also bei uns war das schon so, also jeder war mal dran. Und
so richtig mit auf eine Mütze hauen?
Nee. Ja, so sich raufen.
Oder
so.
Ja, raufen, gut, so ein bisschen ja. Schubsen und
also richtig Haare ziehen. Maul gekriegt habe ich auch nie.
Ja,
also im Sinne von Faustschlag.
Nee. Ja, genau, sowas meine ich. Ja, so eine Backpfeife. Nee, nicht mal eine Backpfeife. Hm? Nee, gar also, nicht.
Möchtest also, du dieses Erlebnis haben?
Ja, also wenn, dann einmal richtig zuschlagen.
Ja, stell dich mal hin. Aber, nee, aber was mir noch dazu einfällt, im Ernst ist, ich habe einen Kumpel, der ist auch ein bisschen größer jetzt, also ist, ist mickrig im Vergleich zu dir, vielleicht so 1,90, aber hat schon Statur.
Ja.
Und zu den Zeiten, als wir hier in Berlin noch in den einen oder anderen Club gegangen sind, da war er schon so ein Magnet für so Assi-Prolls.
Die sich dann messen wollten.
Ja, oder? Und ich glaube, gerade seine Größe war so der Trigger. Dass die, aber das ist ja halt nochmal ein paar Zentimeter Unterschied. Ne?
Ja.
Dass der gerade, er bekam die Probleme, ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es war wirklich so, flupp, hat da wieder so einen Typen da stehen gehabt, der eine Welle machen wollte. Er hat das sehr gut abgefeiert.
Ah, ich wollte gerade sagen, gab es denn dann Prügel?
Nee, nee. Ah, ja. Aber es war einfach, weil er dann klug genug war, um dem aus dem Weg zu gehen.
Ja,
das war eine faszinierende Beobachtung.
Bei mir ist ja dann eher das Problem, ich bin zwar groß, aber ich sehe aus wie ein Hemd. Also Schlacks war ja mein Spitzname zu Schulzeiten und so. Von daher ist es auch keine Herausforderung für irgendwen, mich umzuschubsen. Wahrscheinlich war das dann irgendwie in den Diskos dieser Welt keine Herausforderung. So.
Ja, also, pusten.
Ja, wir sind teilweise auch von alleine umgefallen. Also von daher bei den ganzen Cocktails.
Auf die 12 oder auch nicht. Wir überlegen uns das nochmal, ob wir uns hier gegenseitig vor dem Café Sack, wo wir heute waren, noch ein aufs Maul geben, statt uns cool Tschüss zu sagen.
Frau Sack ist Ringrichterin, sehr gut.
Genau. Zum Café poste ich, wie gesagt, noch was bei Facebook. Das war sie, die Folge 0012 vom Interview mit dem Sack. Vielen Dank an Thorsten Johannknecht, der das Buch geschrieben hat.
Die Welt von oben
mit dem schönen Untertitel 3 Kontinente, 7 Monate und jede Menge Abenteuer in Schuhgröße 52 erschienen bei Goldmann. Wer mehr über dich erfahren will, findet dich googelnderweise auch bei Twitter.
Richtig, Instagram,
solche Kanäle.
Da im Internet nicht versteckt,
Das Interview mit dem Sack, das findet man auf ähnliche Art und Weise. Einfach mal googeln, Interview, Hashtag klein und zusammen mit dem Sack zu hören. Gibt es weitere Folgen, zum Beispiel bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud und über die Internetseite www.mitdemsack.de. Gibt auch eine Facebook-Seite dazu. Thorsten, ich habe die Ehre.
Martin, großartig. Vielen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Es war mein erster Podcast. Ich werde gleich noch mehr machen wollen.
Es hat echt Spaß gemacht. Fand ich super.
Darf ich dich nochmal interviewen?
Ich brauche noch ein neues Buch.